Einen wunderschönen guten Tag, verehrte Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen und willkommen zu einer weiteren Episode von Let's Talk Guitar, dem deutschsprachigen Podcast über die wunderbare Welt der Gitarre und der Musik. Und heute wieder versammelt in den heiligen Hallen der Podcast-Schmiedereien. Das bin ich, der liebe Justin Hombach und natürlich wieder mit dabei der
Fabian Hartzack. Servus Justin, servus alle Zuhörer.
So, heute haben wir einen sehr, sehr wichtigen Gitarrenpädagogen zu Gast, der vor 30 Jahren ein Buch veröffentlicht hat, was mich und den lieben Fabian und bestimmt ganz, ganz viele deutschsprachigen Gitarristen da draußen auch beeinflusst hat. Und zwar haben wir heute dabei Abi von Reininghausen, Schöpfer des Werkes In Vivo Guitar. Grüß dich, Abi. Hallo.
Hallo, grüß euch. Fabian, hi. Justin, sehr lieb, dass ich dabei bin.
Sehr schön, dass wir dich jetzt hier haben. Du warst tatsächlich, als wir hier diesen Podcast angefangen haben, einer so der ersten Namen, wo wir uns damals schon gedacht haben, wir müssen Abi eigentlich irgendwie mal reinholen. Und jetzt haben wir gedacht, ja, jetzt ziehen wir das mal durch und holen dich endlich mal in den Podcast rein, weil dieses Buch hat, oder dein Schaffen, dein Werk da drin hat auf alle Fälle in mir sehr, sehr viele Fragen damals als 14-jähriger Justin gelöst und Probleme beseitigt und gelöst. Und ich denke, dem Fabian wird es wahrscheinlich nicht anders gegangen sein.
Bei mir genauso. Ich erinnere mich noch, als ich vielleicht 13 oder 14 war und im Keller immer Gitarre geübt habe und das Buch hatte und immer wieder interessante Sachen entdeckt habe und auch super formuliert und coole Ideen auch, auf die wir nachher noch eingehen. Ne? Mhm. Sehr gute Approaches hat es da. Das war schon sehr cool.
Fabian, jetzt, wie die unsere Zuhörer wissen, liegen das ungefähr 10 Jahre zwischen uns.
Ja, richtig.
Wann hast du denn deinen ersten Kontakt mit dem Buch gehabt von Vivo Guitar?
Wie gesagt, ich glaube, das muss tatsächlich kurz nach der Veröffentlichung gewesen sein dann. Ne? Hm? Ich denke mal so 95, 96 vielleicht, minimal später nach der Veröffentlichung. Und ich war damals halt, hatte Gitarrenunterricht und habe halt so diese typischen Bücher, die man damals bekommt. Ich weiß gar nicht mehr, was das war. Schule der Rockgitarre, glaube ich. Dieses klassische Werk. Und habe aber immer gedacht, okay, ist mir ein bisschen zu trocken. Ich brauche irgendwie was Cooleres. Und dann bin ich halt damals in die Musikläden gegangen und habe geguckt, was gibt's denn hier Schönes? Ja, und dann war da dieses coole Bild mit dieser Gitarre, das blaue Buch mit der Gitarre und dem Schloss davor. Und da habe ich gedacht, sieht irgendwie interessant aus mit dieser Kette. Da muss ich doch mal reingucken. Ne? Ja, und dann habe ich mich direkt eingearbeitet und sehr intuitiv geschrieben, finde ich, für jeden gut zugänglich und verständlich. Und das natürlich, gerade wenn du jung bist, ist das natürlich besser, als wenn da irgendwie da jemand mit irgendwelchen trockenen Formeln und Tonleitern und sonstigen Gedöns kommt. Hast du da sehr gut aufgebrochen, da finde ich. Das Schloss geknackt quasi.
Genau. Schön.
Schloss. Knacken trifft's ganz gut, nämlich bevor wir in das Buch und das Werk von Abi von Reininghausen reingehen, eine kurze Anekdote, wie ich zu meinem Buch gekommen bin. Ich habe nämlich gestern mir so irgendwie mal eine kurze, ruhige Minute Gedanken darüber gemacht und ist mir aufgefallen, oh Moment, ich bin gar nicht so legal an dieses Buch rangekommen, ist mir aufgefallen. Und ich dachte mir, das ist jetzt 20 Jahre her, ist eine Geschichte, die bestimmt verjährt oder eine Sache, die jetzt verjährt ist. Aber ich habe das Buch daher, weil ich habe früher in der Schulzeit ein Praktikum in einem Instrumentenladen gehabt. Und das ist zwar ein tolles Instrumentenladen gewesen, aber die Arbeit, die ich als Praktikant dort machen sollte, war extremst langweilig. Also die ersten paar Tage musste ich Drumsticks rollen, um zu gucken, ob die eiern, warum auch nicht. Ja, saß man die ganze Zeit herum, weil ich meine, Mitte der 2000er ging das schon mit der Kundschaft in so einem Musikladen dann auch nach unten. Und dann musste ich in der letzten Woche Akten zerstören. Nämlich Akten von alten Steuern, die nicht mehr relevant waren. Und habe dann eine Woche im Keller gesessen mit einem Schredderer und habe einzelne Dokumente kaputt gemacht. Jetzt hat mir da aber am ersten Tag mein damaliger Chef vom Praktikum gesagt, Justin, bitte pass auf, da sollen keine Heftklammern dazwischen sein. Ansonsten geht dieser Schredderer kaputt. Und ich, als großer Fan von Shred-Gitarre und Shred-Musik, dachte, Schredderer geht nicht kaputt und hau da ein Dokument nach dem anderen rein, bis es dann irgendwann nach der ersten Stunde anfängt zu pritzeln und zu bratzeln und dieser Schredder natürlich kaputt gegangen ist, weil Justin halt natürlich mal wieder ziemlich ungeduldig war. Und dann dachte sich Justin, shit, was mache ich jetzt? Das war mir peinlich und unangenehm und habe dann eine Woche lang immer unten in diesem Keller gesessen und am Ende des Tages habe ich ganz viele Akten genommen, in meinen Rucksack gesteckt und halt einfach irgendwie zu Hause weggeschmissen. Aber irgendwie musste ich mir die Zeit da vertreiben. Und lustigerweise lag in diesem Keller nämlich dann ein Buch herum und das war In Vivo Guitar von Abi von Reininghausen. Und mir war wirklich langweilig und ich dachte mir, okay, ich muss jetzt irgendwas machen und habe so dann echt in dieser Woche dieses Buch verschlungen, dass ich mir am Ende der Woche gesagt habe, ich nehme es jetzt halt einfach mal mit. Ich weiß gar nicht, wem dieses Buch offiziell gehört. Käuflich erworben habe ich es dem Sinne nachher nicht. aber ja, das Buch hat mir eine Woche echt Langeweile erspart und sehr, sehr viel Spaß bereitet in diesem trockenen, kalten Keller da unten. Schön. Also danke dir dafür, Abi. Das hast du auf alle Fälle eine Woche meines Lebens bereichert mit sehr interessanten Informationen.
Wunderbar. Schön.
Abi, kommen wir mal ein bisschen zu dir. Jetzt erstmal, bevor wir auf das Buch reingehen. Einfach mal zu deiner Anfangszeit. So wie du zum Gitarrespielen gekommen bist, was so deine ersten Heroes waren. Vielleicht mal bis zu dem Punkt, wo du dann 84 ja auch dann den großen Ozean überquert hast nach Los Angeles. Mal ein bisschen was von deiner Anfangszeit zu berichten.
13 war ich, als ich zum ersten Mal jemanden am Lagerfeuer gehört habe. Und ich habe gesehen, wie der die Leute, ich sag mal, im Griff hat. Das hat mich absolut elektrisiert. Die gesamte Runde der Leute hat auf diese Person geschaut. Und ich war so ein kleiner Dorfbub aus Bayern und war zu Besuch vom Heim, weil ich im Heim war und war zu Besuch und durfte da einfach mal am Lagerfeuer mitsitzen. Und der hatte eine solche Ausstrahlung mit der Gitarre, dass ich gesagt habe, das will ich machen. Ich will Gitarrist werden, ich möchte auch so da sitzen und alle hören mir zu und ich bin ganz wichtig. Das war mit 13 der Beweggrund. Dann habe ich mir die Gitarre gewünscht, habe eine bekommen, irgendwas 160 Mark mit Etui, also richtig was Edles, Feines und in Füssen beim Musikeinhorn. Und dann habe ich die Gitarre gehabt, wusste nicht, wie man sie stimmt, hatte keinen Unterricht. Und hat erstmal auf dem Ding getrommelt, weil ich einen guten Freund im Schülerheim hatte, der hatte ein Schlagzeug. Und das fand ich immer irre, weil Rhythmik hat mich unglaublich fasziniert von frühester Zeit an. Und irgendwann habe ich dann 2 Stunden Unterricht genommen bei jemand, der mir Spiel nicht mit den Schmuddelkindern von Franz Josef Degenhardt beibringen wollte. Und das war so negativ alles. Das war alles so negativ. Und ich habe dann irgendwann angefangen, einfach auf einer Seite, weil die Gitarre war ja nicht gestimmt, auf einer Seite Melodien zu spielen. Und da begann ich so ein bisschen zu verstehen, was diese Linearität auf dem Instrument eigentlich für eine Bedeutung für die Melodik hat. Das kann sogar prägend gewesen sein, dass ich verstanden habe, dass diese Abstände sowohl schwierig sind zu springen, als auch schwierig sind zu singen. Also ein Halbtonschritt oder ein Ganztonschritt ist relativ einfach, aber so eine Quint oder also die Oktave, das ist schon was. Und irgendwann habe ich dann angefangen, Fragen zu stellen. Wie geht das? Irgendjemand war im Gitarrenladen. Ich bin nach München zu Besuch gewesen, rein in Gitarrenladen, habe die Leute genervt. Also ich bin wirklich rausgeflogen. Beim Knobloch in München bin rausgeflogen, weil ich natürlich immer geguckt habe, was ist die teuerste Gitarre. Wenn keiner geschaut hat, habe ich mir so eine Ramirez geschnappt für 6.000 Mark. Und die sind natürlich komplett, die haben einen Föhn gekriegt mit mir. Und ich bin da, glaube ich, alle Woche einmal rausgesegelt. Also immer, wenn ich am Wochenende, wobei, ich war gar nicht so oft draußen. Egal. Die Gitarre war für mich ein ganz, ganz stolperiger Weg am Anfang, weil ich keine Struktur hatte. Ich habe mir alles selbst beigebracht. Ich habe rausgefunden, wie das Griffbrett funktioniert irgendwann. Und das habe ich meinen Schülern mal erzählt. Ich habe sogar die Pentatonik erfunden. Ich war wirklich so Kaspar Hauser. So Kaspar Hauser und habe die 5 Blöcke Pentatonik gefunden, habe mir die aufgeschrieben, habe sie genannt Improvisationsblöcke 1 bis 5 und habe mir dann beim Stempel Herbst Griffbrettdiagramme Stempel machen lassen. War natürlich schon sehr clever, wow. Und dann habe ich die da eingetragen, diese 5 Patterns. Und irgendwann war jemand, der Gitarre spielen konnte, guckte mir über die Schulter und sagte, ja, super Pentatonik. Und ich guckte den an und sagte, was will der von mir? Was heißt man? Ich hatte keinen Schimmer. Aber in diesem Geist habe ich die Gitarre erobert und alles, was ich gefunden habe, hat mir gehört. Alles, was ich gefunden habe, war irgendwie aus mir herausgeboren, ganz pervers, so meins. Und die Wertschätzung für alles, was da zum Vorschein kam, war ungleich tiefer, wie wenn ich es vorgelegt bekommen hätte, mit einer Metronomzahl, Zeitrahmen, so bis dann und dann kannst du das und ich habe es dir erklärt und du weißt, was es ist. Durch dieses Unwissen, durch dieses wirkliche fast schon analphabetische, was ich da gemacht habe, sind die Sachen auf eine ganz andere Art bei mir eingedrungen und haben sich vernetzt. Und das war in meiner frühen Zeit sicher prägend, später beim Songwriting auch, dass ich immer wieder Formen gesucht habe und Bewegungen. Und das alles ist dann in das Buch eingeflossen, weil ich mir überlegt habe, was hätte ich mir denn gewünscht in diesen Jahren? Was für eine Person hätte ich mir gewünscht? Was hätte der mir erzählt? Wäre der wohlwollend gewesen? War ein wahnsinnig wichtiges Thema für das Buch. Ich wollte ein wohlwollendes Buch schreiben. Also das ist so entscheidend wie kaum etwas anderes für dieses Buch gewesen. Das Buch sollte einen ganz freundschaftlichen, verständnisvollen, geduldigen Raum bilden für jeden, der das liest. Niemand sollte das Gefühl haben, jetzt musst du aber gefälligst, du hast das Buch, also zeig mal, was du kannst. Ganz im Gegenteil. Also Wohlwollen war das eine und Know-why, Gegensatz zu Know-how, war das zweite, weil ich immer dachte, Know-how gibt es kostenlos, das kannst du dir aus Büchern holen und später dann aus YouTube oder was auch immer. Und ich wollte immer das Know-why knacken. Warum soll man das machen? Wozu ist es gut? Was bringt es mir? Was ist der Nutzen? Das waren Wohlwollen und Know-why waren die beiden Säulen, auf denen das Buch steht.
Interessanter Ansatz, ja.
Sehr schön, sehr schön. Und wie hat das mit dir dann angefangen? Hast du da eine Band gehabt oder hast du erstmal alleine Musik gemacht, als du dich dann so weiterentwickelt hast?
Ich habe alleine Musik gemacht. Ich war in Kelkheim im Taunus und habe dann sogar Gitarrenkonzerte gegeben im Jazzkeller in Kelkheim. Habe gesungen, damals noch gesungen, war sehr stolz. Meine Stimme war tatsächlich, glaube ich, schön. Nur irgendwann wurde die Gitarre besser, die Stimme aber nicht. Und da habe ich gedacht, bei dem Anspruch, den man dann an die Sache stellt, ist es nicht wirklich ausreichend. Also habe ich das Singen aufgegeben. Ich habe zwischendurch noch mal ein paar Versuche gemacht. Aber dieses Niveau von der Gitarre hat irgendwo die Stimme so ein bisschen an die Wand gedrückt, weil man muss auch realistisch sein. Es gibt so viele Beispiele, ihr kennt sie genauso wie ich. Ein guter, ordentlicher Gitarrist meint, er muss auch singen. Also dann habe ich gedacht, das tust du bitte nicht. Aber ja, im Kelkheim habe ich dann Solokonzerte gegeben. Dann war ich natürlich in Frankfurt
Wie
und
alt
habe die
warst du da?
Sackmeister kennengelernt. Wie alt war ich da? Bin mit 14, mit 15 dort gelandet. Ja, und dann Frankfurter Messe mit 15 über den Zaun gesprungen. Das war noch die Frühjahrsmesse. Da gab es keine Musikmesse, aber es gab so eine Ecke in der Halle. Da wollte ich rein. Und bin über den Zaun gesprungen, da haben sie mich noch gejagt. Bleib stehe, Bub. Und ich bin ihnen aber entkommen und da habe ich halt zum ersten Mal die ganzen Gitarren und Verstärker gesehen und war natürlich völlig verzaubert. Und dann gab es natürlich, klar, den Peter Kura und das Guitar Center. Und Frankfurt war schon eine coole Stadt damals. Also hat
Ja,
wirklich Musik geatmet.
würde mein Vater noch leben, würde ich ihn fragen, ob er mal von dir gehört hat oder dich gesehen hat, weil ich ja aus der Ecke hier, also ich wohne ja hier in der Ecke Kelkheim oder noch ein bisschen weiter, also ich wohne in Bad Schwalbach, also gar nicht mehr
Nee.
Kelkheim, aber
Nee.
und mein Vater war halt früher, hat in Frankfurt studiert in den 70ern und war auf ganz, ganz vielen Jazzkonzerten, ganz vielen Jazzkellern um Frankfurt herum, also die haben auch dann da nördlich von Frankfurt in Eschborn gewohnt und so.
Ja,
Würde
ja,
er noch
ja.
leben, würde ich ihn mal fragen. Aber er
Also ich
lebt.
glaube nicht, dass er mich kennt. Ich war Singer-Songwriter damals. Also ich habe mich noch nicht um virtuose Gitarre gekümmert. Mich hat Jim Croce, Gordon Lightfoot, James Taylor, das war so ein Erweckungserlebnis. Also ich wollte akustische Gitarre und Gesang knacken. Dann kamen schon die Berührungen Crosby, Stills, Nash & Young. Dann habe ich schon langsam so einen Zahn bekommen auf die White Falcons und auf die Firebirds von Stephen Stills und so. Da fing das an. Und erst mit 18 habe ich beschlossen, E-Gitarre zu lernen und habe mir dann damals eine Ibanez Musician MC300 gekauft.
Oh, gute Gitarren auch.
Ja, das war seelenlos, aber unglaublich gut, qualitativ spielbar alles. Also war eine interessante Zeit, weil ich da auch noch nicht so richtig wusste, was man eigentlich braucht, um geil zu klingen. Also es musste alles ordentlich sein. Ich war immer sehr ordentlich, sehr aufgeräumt, sehr, sehr strukturiert und habe manchmal die Leute beneidet, die einfach alles irgendwie einstecken, draufhauen, gucken. Das hatte ich aber nicht leider.
Bist du denn da noch lange im Frankfurter Raum geblieben oder hat sich dann irgendwann noch
Ich
woanders?
bin, das ist eine gute Frage, 79, 80, 81, ja, ich bin schon, glaube 6, 7 Jahre dort gewesen. Und das war eine coole Ecke dort. Man hatte auch das Gefühl, man ist überall schneller. Manchmal ist man in München so ein bisschen eher am Rand. Natürlich ist es eine tolle große Stadt, aber Dieses Frankfurt hatte damals noch die Möglichkeit, auch vom Zug her, du bist schneller in Köln oder du bist schneller irgendwo in Stuttgart oder in Hannover. Und so. Man hatte so das Gefühl, dass da ist man mittendrin in Deutschland. Und das war ein gutes Gefühl.
Also in einem Umkreis von 4 Stunden ist ja eigentlich so gut wie alles irgendwie erreichbar.
Ja, ganz genau, ganz genau.
Von Frankfurt.
Frankfurter Bahnhof ist allerdings nicht schön. Die
Also
Erfahrung
wir
habe ich
haben,
letztens wieder gemacht.
ich habe Frankfurt ganz unten kennengelernt. Ich habe dann später in Zeilsheim Profi geboxt und habe eine Lizenz gehabt. Und das war eine harte Ecke. Also das war noch vor dem Dynamit-Rudi, der wollte ja die alte Oper hochjagen und irgendwie, weiß ich, Parkplätze oder sonst was hinbauen. Und nachdem also der Rudi das nicht geschafft hat, da war dann der Wendepunkt in Frankfurt. Da begann man dann Frankfurt ein bisschen sauber zu machen. Aber in der Zeit, in der ich da aktiv unterwegs war, das war schon ein ziemlich finsteres Loch dort. So die ganzen Amerikaner und was da noch alles an Hehlerei und sonst was abging, Drogen waren irrsinnig aktiv.
Ja, das
War
ist interessant, dass du so am Rande, weil ich sag, meine Eltern auch viel Kontakt mit Frankfurt in den 70ern hatten. Und wenn ich Freunden aus Frankfurt erzähle, dass die Frankfurt früher ganz schlimm fanden, meinen die alle, hä? Frankfurt ist doch jetzt immer noch schlimm, oder ist das
Nein, das war früher viel schlimmer. Oh, viel schlimmer.
die wollen das nicht
Eieiei.
wahrhaben, dass Frankfurt in den 70ern wirklich doch krass schlimmer war als heute.
Frankfurt in den 70ern war die schlimmste Stadt Deutschlands. Und das
Wahnsinn.
wirklich mit weitem Abstand. Das war
Ja.
unglaublich. Unglaublich. Es waren ständig rivalisierende Gruppen und drei große Geschäftsfelder und da ging es halt wirklich rund. Und naja. Aber wie
Schön.
gesagt, die Stadt hat sich im Vergleich gemausert, muss ich sagen. Damals wurde es dann schon ab einem gewissen Zeitpunkt besser.
Jetzt bist du 1984, hat es dich ja über das Ufer, über den Ozean getrieben, in Richtung Los Angeles ans GIT. Wie kam denn da so der erste Kontakt zu oder überhaupt die Idee mal, hey, ich möchte irgendwie nach Amerika, ich möchte da was machen und dann vor allem mit den Leuten, mit denen du dort studiert hast. Also auf Wikipedia, ich weiß jetzt nicht, wie sehr das stimmt, aber die.
Ach, das stimmt. Das war eine goldene Zeit. Also ich sag mal, was mich bewegt hat, ich war in Los Angeles ein Jahr vorher, hatte eine Einladung erhalten von jemand, und wie ich dann bereit war hinzufahren, hatte der plötzlich keine Zeit mehr. Ich hatte aber schon alles gebucht. Dann hing ich ziemlich in der Luft und wusste nicht, wo ich landen würde. Bin dann in Los Angeles gelandet und hatte einen sehr netten Bekannten, der tatsächlich mich ins Auto gesetzt hat, als ich ankam und gesagt hat, was möchtest du sehen? Und fuhr mit mir durch Los Angeles Tag und Nacht und zeigte mir jedes Touristenklischee. Aber das Gefühl, einfach ganz am Anfang alles zu sehen und zu erleben, was man so gesehen an Klischees, an Hollywood Sign und Beverly Hills und alles. Und der fuhr mich auch zu Valley Arts und der fuhr mich zum GIT und fuhr mich unten zum Sunset, wo die ganzen Läden waren. Da hatte ich plötzlich einen Narren an der Stadt gefressen und dann war ich im GIT gesessen und habe mir das angeguckt und plötzlich wusste ich, jetzt will ich das machen. Dann bekam ich ein Stipendium von der GVL und dann bin ich rübergegangen. Das Witzige war, im Flugzeug hatte ich zwei Deutsche neben mir und die waren studiert. Und die fingen plötzlich im Flug an zu reden über 1625 und Substitution und was weiß ich alles. Und ich saß in dem Flieger, mir wurde physisch schlecht, weil ich das Gefühl hatte, ich habe den Fehler meines Lebens gemacht, weil ich bin, wie gesagt, absoluter Dorftrottel. Ich bin einfach mit allem, was ich so liebe und Leidenschaft, darüber gefahren, aber im Prinzip keine Ahnung. Und kam drüben an und war von den 7 Einstufungsgruppen der schlechteste. Also mich haben sie so richtig verräumt. So ungefähr so, lass mal sehen, ob der Bub überhaupt was zerreißt.
Oh je.
Und dann hat mich der Ehrgeiz gepackt und ich habe Tag und die haben mich nachts rausgeworfen. Um 1 Uhr nachts wurde geschlossen. Morgens um 9, glaube ich, aufgemacht oder 8:30 und die haben mich jeden Abend um 1 rausgeschmissen und ich saß da drin, habe gesagt, ich muss, ich muss. Und nach einem halben Jahr war ich in der besten Gruppe. Also das ist mir heute ein Rätsel, was ich da getrieben habe. Aber ich habe
Der Wille.
geglüht. Ich habe geglüht. Und ich habe es geliebt. Es war wirklich eine der schönsten Phasen meines Lebens. Die Lehrer waren sehr, auch hier wieder interessanterweise, wohlwollend. Das hat mich also geprägt. Und ich unterscheide mittlerweile im Leben sehr viele Kontakte und sehr viele Strukturen, in denen ich mich bewege, nicht oder doch wohlwollend. Und das GIT war sehr wohlwollend, war sehr hilfsbereit, sehr einfühlsam und hatte nicht diese Härte, die man eigentlich jetzt der Musikbranche in Los Angeles zuschreibt. Ich habe sie auch in gewisser Form später kennengelernt. Aber damals war das noch eine sehr, sehr freundschaftliche Und die Lehrer haben mich unterstützt, die haben gemerkt, da ist jemand, der will wirklich. Und ich durfte überall rein, ich durfte eben zu allen, die da in Wikipedia stehen, rein und hatte immer die Gelegenheit, mich in die Open Counselings reinzusetzen.
Sehr cool.
War hungrig. Ich war einfach nimmer satt. Und es hat gewirkt, es
Perfekt.
hat einfach gewirkt.
Ja, definitiv, wir müssten aber eine komplette Folge über das GIT machen, Fabian.
Unbedingt. Ja, das sollten wir
Ja,
tun.
auch diese Art und Weise, wie da unterrichtet wird mit diesen Open Councils
Ja.
und so, das ist hier in Deutschland ja gar nicht so präsent oder wird ja gar nicht so getrieben. Das ist schon ein sehr interessantes Konzept auf alle Fälle. Und ich war ja Anfang des Jahres, war ich ja auch mal dort, als ich in Los Angeles war. Und habe mir gedacht, okay, jetzt muss ich mir auch mal angucken, was dieses GIT ist, von dem immer alle reden. Und ist schon ein cooles Gebäude auf alle Fälle. Das sah schon ganz
Ist
schick aus.
natürlich heute ist das ein Moloch. Das war früher vergleichsweise klein, für unsere Verhältnisse schon damals sehr groß. Aber als Pertix das verkauft hat, ging das also nochmal in die neuen Räume und wurde nochmal größer oder war sogar am Anfang noch, als Pertix dabei war. Und das ist natürlich heute eine Riesenindustrie. Und durch die Strukturen der Aufzeichnung und des Online-Stellens hat sich nochmal sehr viel in der Struktur des Lernens und Unterrichtens verändert. Also die Zeit am GIT, 83 bin ich rüber, muss ich mich richtig erinnern, ja, 83 bin ich rüber. Da war eben noch dieses Unwiederbringliche, wenn du was versäumst, dann kriegst du es nicht nochmal. Und dementsprechend warst du immer super alert und hast geguckt, wer kommt, wie kann ich das verbinden, bei wem habe ich eine Masterclass, wie kann ich ganz schnell einen Zeitplan zusammenschustern, dass ich das alles mitkriege. Ich meine, da war zu meiner Zeit war Van Halen da und der hat mit Alan Holdsworth gejammt und Toto war komplett da. Das war unvorstellbar, was sich da abgespielt hat.
Das wollte ich gerade fragen, ob du so ein ganz spezielles Ereignis noch so vor Augen hast, wo du sagst, wow, das ich meine, da war mit Sicherheit sehr viel ziemlich eindrucksvoll, aber wo du sagst, das werde ich niemals vergessen.
Also
So ein
ich,
Moment.
das eines der eindrucksvollsten Momente war, ich habe immer auf Robin Fords 58er oder was, 59er Dotnick spekuliert und dachte, wenn du die spielst, dann klingst du genau so. Und ich wusste nicht, dass er immer interessiert ist an fremden Gitarren und ich kam rein ins Open Counseling und er saß da und sieht meine Gitarre und sagt, can I have a guitar? Und ich gebe ihm meine Gitarre und er gibt mir seine 59er. Und er zählt ein und wir spielen und ich klinge wie ein Arsch und er klingt wie Robin Ford. Und ich habe nur gedacht, was ist jetzt gerade passiert? Wo ist die ganze Theorie meines Lebens hin? Warum ist das Equipment nicht entscheidend? Warum kann ich auf seiner Gitarre nicht so klingen, wie ich dachte? Das war also so ein Volltreffer. Ich würde mal sagen, das war wirklich ein K.O.-Treffer. Einer der entscheidenden K.O.-Treffer, über Equipment und über die eigene Spieltechnik und Tonbildung nachzudenken. Im Endeffekt sehr heilsam und auch muss heute lachen. Ich habe später mit ihm auch drüber gequatscht und gelacht. Das ist ein tolles Erlebnis gewesen, ein sehr lehrreiches, tiefgreifendes Erlebnis. Ist auch mit anderen Leuten so gewesen. Ich würde sagen, was mich sehr geprägt hat, war nach der Zeit, in der ich so hart gearbeitet habe, hatte ich die Anerkennung von einigen größeren Leuten am GIT wegen meines Times und dann hat mich Joe Bucaro immer zu den Drum Classes eingeladen wegen meiner Rhythmusgitarre und das war natürlich für mich, wie soll ich sagen, ich sage mal kleine Bub vom Dorf, unfassbar, dass ich unter Joe Bucaro dann die Rhythm Classes als Rhythmusgitarrist begleiten darf. Das war natürlich sagenhaft und das hat nochmal meinen Ehrgeiz gefördert und mich nochmal richtig nach vorne geworfen.
Sehr geil, sehr geil. Und wie lange warst du da?
Das war damals nur ein Jahr und das habe ich ausgekostet bis zum bitteren Ende. Ich habe nur überlegt, ob ich bleiben soll, aber ich war nie so abenteuerlustig, da illegal mich zu bewegen. Andere haben es gemacht, manche erfolgreich, manche sind auch dann wieder deportiert worden. Das ist dann auch unschön. Also habe ich dann irgendwann gesagt, du packst deine Koffer, gehst nach Hause und fing dann eben zu Hause ganz peu à peu an zu unterrichten, was auch sicherlich ein Schlüssel ist für das Weiterkommen, für das Verstehen des Erlernten. Also ich empfehle jedem zu unterrichten. Das kann natürlich im schlimmsten Fall bedeuten, dass man erstmal kein guter Lehrer ist, weil man während des Unterrichtens erstmal reflektiert auf das, was man begriffen hat, scheinbar. Und wenn du es unterrichtest, dann musst du es strukturieren. Dann reicht es nicht, es begriffen zu haben. Und durch das Unterrichten machst du dich eigentlich, setzt du dich so unter Druck, das zu strukturieren. Und Unterrichten ist tatsächlich der Schlüssel zum Verstehen des eigenen Erlernten. Und ich sage immer, durch
Absolut.
Schmieden wird man zum Schmied. Unterrichten heißt natürlich am Anfang nicht, dass man großartiger Lehrer ist, aber man ist auf jeden Fall schon mal drin. Und je länger man es macht, umso besser wird es.
Genau, aber das endet ja auch nicht. Also man kriegt ja immer
Nee, niemals.
neuen Input, wo man sich denkt, oh, jetzt habe ich hier was Neues gelernt. Neuer Schüler, der mich neue Herausforderungen auseinandersetzt. Und dann kommt man wieder, kriegt man ganz neuen Blickwinkel auf das, was man jetzt schon seit 10 Jahren irgendwie unterrichtet oder länger oder so.
Genau so ist es.
Das ist ja eine
Ja.
ganz tolle Sache an diesem Beruf.
Ja.
Nimm uns mal mit auf die Reise, wie es dann nach dem GIT weiterführt, bis zu dem Moment, wo In Vivo Guitar veröffentlicht worden ist. Also auch so ein bisschen, was so für dich der Funke war, zu sagen, okay, ich möchte jetzt ein Buch rausbringen und dann so ein bisschen darauf eingehen, was für dich auch die Inspiration für den Inhalt des Buches war.
Wow. Erstmal danke für die Frage, die bringt mich mal richtig in Bewegung. Ich bin gekommen, zurückgekommen, habe am MGI eine Stunde pro Woche unterrichtet, das Münchner Gitarreninstitut damals. Habe dann Privatunterricht gegeben. Das ging erstaunlich schnell, dass ich viele Schüler hatte. Und dann kam durch das Unterrichten auch das Interesse von Gitarrenläden, die wiederum Herstellern gesagt haben, da ist jemand, der spielt ganz gut. Dann habe ich einen interessanten Kontakt zu Synthax bekommen, zu Bill Aiken damals, der Chef von Synthax und der Entwickler von Synthax. Das war dieser MIDI Guitar Controller,
Ah,
dieser
ja,
an
genau.
Alan Holdsworth
Ja,
gespielt hat, genau. Und dann habe ich begonnen, Synthax zu programmieren. Dann habe ich einen Testbericht für Gitarre und Bass, damals für das Fachblatt geschrieben. Dann habe ich begonnen, die Synthax für Holdsworth, für damals Sigi Schwab und noch ein paar Leute zu programmieren und auch auf Messen zu helfen. Dann kam ich so ein bisschen in den Zirkel von Leuten. Dann bin ich auch in Studios gekommen, habe die dort programmiert, habe auch teilweise das Ding gespielt, war aber sehr zurückhaltend, weil ich immer gesagt habe, du bist ja der Operator, nicht der Artist. Trotzdem wollten manche dann einfach hören, wie tut das, wenn du das spielst. Und habe ja auf der Messe auch dann auf der Frankfurter Messe die Premiere mit dem Ding gefeiert und habe in Oxford dann in der Entwicklung weitergearbeitet. Das war eine wahnsinnig interessante Zeit.
interessant.
Habe natürlich auch darüber nachgedacht, was macht die Gitarre aus? Das war auch ein, ich würde schon sagen, so ein Ping, denn wir haben mit der TU Köln zusammengearbeitet, um zu verstehen, wenn wir Gitarren samplen, wo ist das Problem? Wir konnten alles mit Fairlights und mit Mirage samplen, was nicht bei drei auf dem Baum war. Wir waren da also, was Sampling anbelangt, sehr weit vorne. Aber die elektrische Gitarre ließ sich ums Verrecken nicht samplen, was sie bis heute tatsächlich nicht tut,
Ja.
weil die
Auch gut
elektrische
so.
Gitarre, wir haben bis zu 40 Faktoren gefunden, die im Prinzip interaktiv sind. Das heißt, mit jedem zugenommenen Faktor multipliziert sich die Variabilität der vorangegangenen. Also das ist eine Fakultät ins Unendliche. Deswegen kann ich cleane Gitarren samplen, ich kann Nylon-Gitarren samplen, ich kann Banjos samplen, ich kann alles mögliche. Sobald ich verzerrt spiele und sobald diese Oberton-Clashes kommen, die Subtraktionen, die Multiplikationen, versagt die Technik, die, sagen wir mal, die Prozessorgeschwindigkeit, die Analysegeschwindigkeit. Man kann es mit einzelnen Sounds ganz gut hin, aber es ist nicht diese Flüssigkeit, die ich eigentlich bräuchte. Und ihr nickt, das finde ich wunderbar, weil es ist nämlich tatsächlich eines der, soll man sagen, eine der letzten Barrieren und auch alle sehr gut gesampelten Gitarren, die ich gehört habe, sind nur partiell gut gesampelt, sobald ich die in andere Register oder ein bisschen die Spieltechnik ändere, knallt. Aber wie gesagt, das hat mir auch die Gitarre besser vor Augen geführt. Dann hat sich das niedergeschlagen auf der Spieltechnik. Die Syntax war ja sehr eigenartig zu spielen, weil man 6 gleiche Saiten in der rechten Hand hatte. Die linke Hand war nicht verbunden mit den Anschlagsaiten der rechten Hand, sodass man hier so ein ganz steriles, fast schon ein virtuelles Spielgefühl hatte. Man musste jetzt lernen, aus diesen haptischen Informationen trotzdem etwas Musikalisches zusammenzusetzen. Das hat auch was für die Disziplin getan in den Händen. Ja, durch den Test im Fachblatt kamen dann mehr Angebote zu schreiben. Und irgendwann hatte ich einen Augenblick, wo ich in meinem Arbeitsnotizbuch mal das Buch umgedreht habe und habe aus irgendeiner Eingebung heraus gesagt, ich möchte vier Dinge in meinem Leben schaffen. Und da stand, ich möchte eine Kolumne schreiben, ich möchte eine CD machen, ich möchte ein Buch schreiben und ich möchte Schule gründen. Das habe ich da einfach reingeschrieben. Das habe ich dann aber nicht mehr bewusst weiter verfolgt. Und aus irgendeinem Grund haben diese vier Punkte einfach diesen Zug losfahren lassen und es ist eins nach dem anderen passiert. Und ich habe lange Jahre später dieses Büchlein gefunden und habe diese vier Punkte gesehen und habe gedacht, es trifft mich der Schlag. Weil es war nicht fix im Kopf, sondern es hat sich einfach aus dem einen zum anderen so ergeben. Und darüber bin ich eigentlich ganz glücklich, weil es hat schon eine Kontinuität. Was will man? Man möchte seine Musik rausbringen, man möchte unterrichten, man möchte sich erklären. Da ist natürlich die Schule letztendlich die letzte Bastion gewesen. Die Schule war für mich, wenn man so will, ein Echo vom GIT, von dieser Positivity, die ich dort erlebt habe, Leuten das Gefühl zu geben, willkommen zu sein, mit jeder Frage, mit jeder Unsicherheit. Wir hatten, die Feedbacks sind schön zu lesen. Es gibt auf der A-Team-Seite so einen Feedback-Bereich, der sehr umfangreich ist. Und den hat meine Frau mich mal gezwungen zu lesen. Die hat gesagt, lies das mal. Und dann habe ich doch gemerkt, dass irgendwas wohl funktioniert hat. Also dieser Antrieb war immer, irgendwie das so zu machen, wie man sich es früher gewünscht hätte. Und ich bin nur nicht sehr erfolgreich gewesen beim Durchfragen, weil ich wahrscheinlich den Leuten auf die Nerven ging. Ich war immer sehr, sehr energetisch, viel zu energetisch für die meisten. Ich hatte immer viel zu viel im Kopf, was ich wissen wollte. Und dann hat mir jemand eine Antwort gegeben, die hat mir nicht gereicht. Und dann habe ich nochmal nachgebohrt. Also ist nicht
Du
jedermanns
wolltest das
Sache
wissen.
wahrscheinlich.
Ne?
Ja, ich wollte immer.
Das ist das
Und dann
letzte Detail.
bis die Kühe heimkommen.
Ja.
Ja.
Dann fing das an mit den Kolumnen in dem Fachblatt und dann hat sich das daraus in das Buch weiterentwickelt, oder?
Ja, die Kolumne fing an 1991. Dann hatte ich die ersten 24 Folgen 1993 fertig und merkte schon, ich würde gerne alles das, was ich geschrieben habe, nochmal ordnen und in eine andere kausale Reihenfolge stellen. Also das fiel mir auf, dass diese 24, weiß ich, ob es damals schon 4 oder 20, dass diese Folgen für sich selbst alleinstehend richtig waren, aber im Flow wollte ich sie ändern. Und natürlich wollte ich dann andere Dinge erklären, andere Zusammenhänge. Die Kausallogik war für mich noch ganz entscheidend. Und daraus wurde dann das blaue Buch. Und dann, glaube ich, im Jahr, das müsste ich direkt mal nachschauen, ich habe es hier, aber gab es irgendwann das rote Buch? Das rote Buch habe ich mit Hilfe meines Freundes Helmut damals neu strukturiert. Da haben wir eben diese Marginalienleiste auf der Seite gemacht, damit es übersichtlicher ist, klarer ist und zum Schluss noch ein Kapitel angefügt über Spieltechnik, rechte und linke Hand, was mir sehr wichtig war, Tonbildung, Dämpftechniken und so weiter. Und da war eben auch dieser Wunsch, einfach zu sagen, guck mal, so wild ist es nicht, wenn du das und das beachtest, dann zerbricht dir nicht so ein Kopf. Das ist jetzt keine Raketenwissenschaft, auch hier von den Händen. Das kannst du, das kann man nachstellen. Das ist jetzt nichts Besonderes. So sollte das Buch von Anfang an sein. Und das ist dann 93 erschienen beim Foggenreiter. Ich habe die Kolumne weitergeschrieben. Ich hätte jetzt, mein Gott, ich habe die, glaube ich, 120 Folgen im Gitarre und Bass geschrieben. Dann hatte ich, glaube ich, 30 Folgen für die Gitarre geschrieben. Dann habe ich noch einen Blog geschrieben, habe damals aber keinen Erfolg damit gehabt, weil ich noch nicht verstanden habe, wie muss man das bewerben, wie muss man da bimmeln. Da ist auch noch Material da. Da gibt es Buchbeiträge. Also geschrieben habe ich immer sehr, sehr viel und habe immer das Gefühl, es gibt auch noch viel zu erzählen und es ist noch vieles nicht erzählt worden. Also da
Das ist
oben
sehr
ist immer
cool.
noch,
Das ist sehr
da
gut.
oben ist immer noch viel los.
So muss
Übrigens
das
auch,
sein.
gibt einige Leseproben auch auf dieser A-Team-Seite. Die A-Team kann ich aus Zeitgründen einfach nicht mehr bewältigen. Das habe ich ja damals alleine gestemmt, die ganzen Jahre über.
Das ist deine
Und
Musikschule gewesen. Die
das war
A-Team.
die A-Team Music Academy in München. Da hatte ich anfangs noch zwei Kurse, einen Professional, der ging den ganzen Tag. Und an einem anderen Tag gab es den Abendkurs After Work von 18 bis 22 Uhr. Und irgendwann blieb nur noch Afterwork übrig. Manche Jahre hatte ich sogar zwei Kurse am Abend. Und das ist dann schon zeitlich sehr aufwendig, weil dann bist du auf der NAMM-Show, dann bist du hier, dann bist du da, du musst alles drumherum drapieren und wirst du vielleicht mal krank, musst es nachholen, weil das wollte ich auch niemandem zumuten, dass dann, naja, einfach das saure Gefühl ist, ja, da fehlen noch ein paar Wochen, die habe ich doch bezahlt, was soll das? Also da war ich mal ganz hinterher, dass das alles ordentlich und korrekt abläuft.
Jetzt gehen wir mal ein bisschen in das Buch rein. Ich habe es jetzt glücklicherweise vor mir. Es
Die
ist
blaue Edition.
die blaue
Die
Edition.
blaue Edition, die habe ich
Genau.
oben. Ich habe blaue. Ja.
Es ist tatsächlich für ein Gitarrenbuch ist tatsächlich sehr, sehr viel Text drin, aber es ist zumindest echt schöner Text. Also du hast das Ganze, das fand ich damals auch als Teenager echt cool, interessant geschrieben, spaßig geschrieben und halt eben auch spaßige Konzepte, wie man aus der Theorie letzten Endes Musik macht. Und was mir damals viel in Erinnerung geblieben ist, würde mich aber gerne die Inspiration davon so ein bisschen dahinter interessieren,
Mich
ist
auch.
die Methodik. Wenn man eine Tonleiter nimmt und die in Zahlen strukturiert, dann mit diesen Zahlen zu spielen, dann hast du ja am Ende, hast du ja, wo habe ich's? Ich hatte es davor, aber die Zeit dazu aufgeschrieben, hast du ganz interessante Telefonnummern zum Beispiel reingeschrieben, wo man dann zum Beispiel mit denen spielen kann oder Zahlen abfolgen. Und das fand ich damals super spaßig, dass ich das damals in meinem Umfeld auch viel gemacht habe. Hier zum Beispiel, ich sehe es jetzt gerade, steht drin, dass du reingeschrieben hast, die Telefonnummer von der Paulaner Brauerei, des katholischen Deutschen Frauenbundes, der Staatsschuldenverwaltung.
Geil.
Frag mich, ob es die Telefonnummern alle noch gibt.
Ach, du Liebe, weißt du, dass ich das vergessen habe? Oh
Echt?
ja. Ja, ich habe das vergessen. Ich habe dieses Buch für unseren Podcast heute tatsächlich noch mal ganz intensiv gelesen, weil ich dachte, also bin nicht so weit gekommen, das war mehr der Anfang, ich intensiv reingelesen, gesagt habe, was dachtest du dir damals dabei? Und da kam ich eben auf dieses Wohlwollende, dieses No Way, aber so weit bin ich jetzt nicht gekommen mit diesem Paulaner Brauerei. Das ist ja ein Knaller.
Das fand ich damals als
Echt
Teenager.
witzig, ja.
Und ich habe das überall irgendwie auch angewendet, dass immer, wenn ich eine Zahlenfolge gesehen habe, ich versucht habe, dieses System aufs Griffbrett zu übertragen, weil du da halt ja auch nochmal ganz kreativ einen ganz neuen Blickwinkel auf einen theoretischen Aspekt bekommst, der mal ein bisschen fernab ist von dem, hier hast du den Fingersatz für die Skala und so weiter und so fort, oder hier Halbton, Ganzton, bliblablub. Aber was hat dich denn damals geritten, das denn so mit den Zahlen zu sehen, weil das ist schon ein super spannendes Konzept, was ich danach auch viel tatsächlich weiter in meinen Unterricht zu übertragen habe.
Ja,
Vielen
ich
Dank,
auch.
vielen Dank. Wunderbar, ich freue mich. Im Prinzip ist allem liegt zugrunde, dass man mit Humor besser lernt. Das klingt jetzt sehr platt, aber wenn ich tiefer in dieses System eindringe, in dieses, sagen wir mal, das negative System, dieses Gewaltprinzip, dann stelle ich fest, dass wir uns daran gewöhnt haben, in der Musikpädagogik eben auf Vorgabe, auf Tempo, auf Zeitlimit, auf Schwierigkeit zu lernen, dass wir eine Art ja, eher gegen ein Strafregister anspielen und anüben. Und dieser Bereich Freude ist mir zu abstrakt, da gehe ich lieber auf Lachen und Humor, weil ich das Gefühl habe, das öffnet ganz andere Kapazitäten im Kopf. Und es ist auch so, man kann Menschen mit Humor viel mehr Wahrheiten sagen, auch in dem Bereich, wie man übt oder wie man falsch übt oder da konnte ich mit Humor auch den Studenten über die Jahre immer sagen, hör mal, ich finde es jetzt nicht gerade so überzeugend, was du mir erzählst. Und wenn man drüber lacht, sagen die auch, stimmt, verdammt, du hast recht, das ist eigentlich Schwachsinn. Würde ich jetzt sagen, also an deiner Stelle würde ich dann jetzt
Ja.
mal gefällig sagen. Dann haben wir wieder das alte Prinzip, unter dem ich auch gelitten habe. Ich habe mir ja auch Bücher gekauft früher und bin verzweifelt daran. Theoriebücher, also bodenlose Sachen, die stehen noch bei mir als mahnendes Beispiel im Schrank. Das ist wirklich, ich weiß nicht, bis in die 80er wurden Bücher geschrieben, die waren freudlos. Da war fast etwas Drohendes drin, etwas unmusikalisch, eigentlich zutiefst unmusikalisch.
Ich meine, die meisten machen ja auch Musik, um Freude zu empfinden, ne? Nicht um irgendwie
Was?
Regeln zu befolgen
Bitte.
ständig.
Was? Was?
Was? Das
Noch
gibt's doch
nie,
gar
noch
nicht.
nie. Unfug hier. Mal harte Arbeit.
Ja.
Ja.
Nee, nee, das stimmt, das stimmt. Ein zweiter Aspekt, der mir damals im Buch echt viel geholfen hat, mir echt eine Tür geöffnet hat, die nach wie vor für mich sehr prägend ist, ist die Thematik, wie du an die Kirchentoilette rangegangen bist dort.
Ja.
Weil ich hatte damals ein anderes Buch gehabt, was, glaube ich, zur selben Zeit rauskam wie dein Buch, was mich bezüglich Kirchentonleiter komplett verwirrt hat. Und dann kam dein Buch und dann habe ich verstanden, ah, okay, eine Kirchentonleiter ist eben kein Fingersatz, sondern halt eben eine Reihenfolge von Intervallen und eine gewisse Struktur dahinter. Und das hat mir damals ganz viele kreative und musikalische Türen geöffnet, weil das finde ich ganz schwierig kommuniziert worden ist in so vielen Büchern, die Kirchentonleiter.
Kirchtonleiter ist im Prinzip ein Trainwreck. Die Kirchtonleiter ist ein unglaublich interessantes Tool, um eine Spannung zwischen Student und Lehrer herzustellen. Der Lehrer ist in der erhöhten Position, der Student ist in der niedrigeren Position. Man doziert von oben nach unten, sondern das musst du wissen, das musst du können. Kaum ein Student, der in der Frühphase ist mit der Thematik, hat jemals die Möglichkeit, den Sinn, den musikalischen Sinn einer Kirchentonleiter zu erleben. Das kommt erst sehr viel später, es kommt aber auch nicht in der Lernphase, denn die Sounds, die da erzeugt werden, sind eigentlich unbefriedigend, die sind unresolved, unresolved, sind Klänge, die jetzt ich vielleicht irgendwo mal gehört habe, aber die sind für sich nicht tragend. Was es aber ist, und da wollte ich mich unterscheiden, die Kirchentonleitern sind für mich eine ganz fantastische Formelsammlung. Und ich verwende sie ständig, wenn es darum geht, Harmonien zu entwickeln. Und als simpelstes Beispiel, ich weiß einfach, dass ich einen Sus4-Akkord auf der vierten Stufe mit dem Suskreuz4 machen muss, damit ich harmonisch korrekt bin. Natürlich hat man sich daran gewöhnt, dass Sus4-Akkorde auf der Gitarre auf der vierten Stufe einfach geballert werden mit einer normalen Quarte. Aber lydischer als vierte Stufe hat eben die Kreuz4. Sind Durtonleiter mit einer Kreuz4. Da sagt mir schon die Kirchentonleiter, wenn du eine Quarte verwenden möchtest, bitte erhöhe sie, dann bist du sozusagen wieder im Sweet Spot. Das ist auch alles zulässig, wenn ich es ignoriere. Sobald ich aber mit Flächen arbeite, mit Keyboardern, die vielleicht das integriert haben, Orchester gar, dann stelle ich fest, meine normale Quarte gegen eine Kreuz4 ist ein ziemlicher Schlag ins Gesicht. Und so geht es aber auch weiter. Ich spiele Sus2-Akkorde, ich liebe Sus2-Akkorde. Auf der zweiten Stufe muss es ein B sein. Auf der dritten Stufe muss es ein Sus-B2 sein. Das ist der Sound davon. Wenn ich also die Sus2-Akkorde harmonisiere, dann brauche ich eine B2 auf der dritten Stufe, weil Frügisch hat diese B2. Und wenn ich das durchziehe, dann sind es zwar momentan Dissonanzen, aber die lassen sich wunderschön auflösen. Und da komme ich immer tiefer in die Komposition, immer tiefer in die sogenannten Tensions rein. Allerdings sind die Tensions leitereigen. Das ist der große Vorteil von Kirchentonleitern, wenn ich sie als Formelsammlung sehe. Da habe ich plötzlich Spannungen, Dissonanzen, scheinbare Dissonanzen, die aber harmonisch völlig korrekt sind und kann damit super, super interessante Sounds mit Distortion erzeugen. Und das ist ein Thema, was mich seit Jahren total durchflutet.
Ja, das ist ja auch ein spannendes Thema und ist auch wichtig zu
Total.
unterrichten, ja, weil es ist ja ein Unterschied, ob ich etwas mache unterbewusst und ich weiß, was ich da mache, oder ob ich was mache und weiß, was ich tue und dadurch halt auch noch in der Lage bin, die Regel zu brechen. So, und weil das,
Absolut.
meine Regeln kann man brechen, aber man muss auch erstmal wissen, wie Regeln
Ja.
was.
Erstmal muss man sie kennen, um sie zu
Ja,
brechen.
genau.
So ist es. Ja. Perfekt. Perfekt.
So, wir hatten hier einen Podcast in einer von unseren ersten Folgen, den lieben Peter Fischer gehabt, der damals ja auch in den 90ern viele Bücher veröffentlicht hat, die nicht unerfolgreich waren. Und das war damals sehr spannend, wie er das erzählt hat, wie es letzten Endes dieser ganze Druckprozess stattfand und das Layouting etc., weil das ja, glaube ich, in den 90ern auch nochmal ganz anders war als
Oh.
heutzutage, wo du alles am Computer machen kannst. Magst du ein bisschen was davon erzählen, wie das bei dir
Oh
damals
ja, das wäre spannend.
also die Aufnahmen sind entstanden in einem Fotostudio, in einem Entwicklungsraum, der sehr blechern klang. Da war einfach nur ein Mikrofon drin, da habe ich dann die ganzen Soundbeispiele gemacht. Und in diesem Fotostudio waren natürlich tolle Motive und es war der Peter Weber, der hat wunderbare Fotos gemacht. Der hat dann von mir spannende, damals in der blauen Ausgabe, sagen wir mal, wirklich witzige Bilder gemacht.
Ja,
Und
dieses
diese
Motiv kommt
Bilder waren mir wichtig, weil das habe ich dann im roten Buch noch verstärkt. Ich erinnere mich einfach, das jetzt nicht genau deine Antwort, aber ich komme gleich drauf.
alles
Ich
gut.
fand immer wichtig, Bücher mit weißen Seiten fand ich immer ein Betrug. Weil es war so teuer, Bücher zu kaufen, es war so teuer, Bücher zu finden. Und dann Bist du irgendwo rumgelaufen, da in Frankfurt, Eschersheimer Landstraße, gab es so einen Notenladen, hast du dann für ein Mördergeld irgendein Songbook rausgezerrt, dann gab es vorne ein Foto schwarz-weiß, was weiß ich, von Bob Dylan, keine Ahnung, und der Rest waren lauter weiße Seiten und ich war immer so bitter enttäuscht und habe gesagt, so ein Buch muss immer Fotos haben anstelle weißer Seiten. Und da gab es eben diese schönen Bilder. Und dann ging das in die Layout-Phase, die war natürlich damals mit dem Voggenreiter Verlag noch Telefon hin und her, hin und her. Und ich hatte feste Vorstellungen, was ich wollte. Die haben es aber ganz gut gemacht eigentlich. Da gab es jetzt zum Glück keine unterschiedlichen Auffassungen, wie das auszusehen hatte. Und mir war nur wichtig, dass eben die Kausalität dieser Kapitel zueinander eine andere Abfolge oder eine andere Anbindung, sehen wir es mal so an, als bei den Kolumnen hatte, so dass man aus einer Folge rausgeht in die nächste, dort bereits das Know-why bekommt für das, was man gerade gelernt hat, dass also dort immer so quasi der Lohn der Arbeit ist und das kannst du dann weiterführen und wenn du das machst, hörst du das dahin weiter. Und so entstand die Logik des Buches. Das Cover war tatsächlich, muss aus heutiger Sicht sagen, schon sehr in your face. Aber ich glaube, diese Symbolik, die so, sagen wir, ein bisschen naiv fast dahergekommen ist, war sehr stark mit der Kette und dem Schloss, weil ich wirklich, ja, so wie bei den Kirchentonleitern gerade gesagt, weil ich einfach bestimmte Sachen knacken wollte. Warum ist ein Ges in der Tonart C eine B5 und keine Kreuz 4? Was? Die
Ja,
Leute,
genau, das sind zum Beispiel.
ja.
Ich, also ganz kurz, ich sitze aktuell an einem Videokurs, den ich für einen Freund von mir mache und bin mich am Aufregen, weil er die ganze Zeit enharmonische Verwechslung reinbringt.
Oh, ich, da werde
Okay,
ich ballistisch, glaube ich.
nein, das F ist keine Major 7 von einem Fis. Das würde anders heißen.
Unbedingt, unbedingt. Ich meine, wir sind ja enharmonisch versaut, aber spielt man mit dem, ich meine, ihr wisst es, spielt mit dem Cellisten, mit Cellisten zusammen. Das ist, ihr seht es in der Hand, ihr seht es in der Hand, wie das intoniert wird. Oh
Für
mein
die ist
Gott.
was ganz anderes, ja.
Ja, und es ist etwas musikalisch so Wichtiges. Und auch wenn es enharmonisch verwechselt wird, für uns ist es auch wichtig, ob ich jetzt eine 4 erhöhe oder eine 5 erniedrige. Das ist auch in meiner Intention ein anderer Ansatz.
Voll, voll. Sorry, jetzt habe ich dich da ein bisschen aus dem
Nein, wunderbar. Lass uns so reden, weil ich sonst gehe ich wieder in irgendwelche schlabbrigen Monologe. Das muss ja auch nicht sein.
Ja, was hat dich denn dann dazu gebracht, dass du dieses rote Buch noch veröffentlichst? Weil das
Ja,
kannte ich,
genau,
das
das.
war mir gar nicht bewusst so, ja.
Also erstmal war die Auflage war ausverkauft. Ich glaube, es wurden zwei Auflagen gemacht, dann war die zweite auch ausverkauft. War eine Überraschung für mich. Der Voggenreiter Verlag hatte, glaube ich, die höchste Zahl von Vorbestellungen, bevor das Buch erschienen war. War
Oh,
ein
super.
Riesending. Ich meine, unerreicht ist immer noch Peter Borsch, der ist der Gottvater der Gitarrenbücher in
Ja,
Deutschland.
okay.
Also dann immer, wenn ich ihn sehe, denke ich mir, er ist einfach der King, er ist der King. Aber das Buch hatte für seinen, sagen wir mal, eher Nischenbereich eine erstaunliche Aufmerksamkeit. Und über die Jahre war es eben ähnlich, wie ich das ursprünglich mit den Kolumnen und der Logik und der Kausallogik für die Kapitel im Buch gedacht habe, habe ich mir gesagt, wie kann man das Buch noch verständlicher machen, noch leichter und noch mehr so Schlagworte, die man dann einfach rückwirkend raussucht aus dem Text. Man sieht irgendwie enharmonische Verwechslung oder Tritonus oder man sieht irgendwie Akkordfolge oder irgendwelche Begriffe und jetzt guckt man rüber in den Text und muss nicht viel lesen, sondern man sucht diesen Begriff oder umgekehrt, man hat im Text was gelesen, weiß nicht, wo es war und findet in dieser Marginalienleiste einfach sehr viel besser, wo die Themen dann genau sind. Dazu gibt es natürlich heute ist es noch brisanter als damals, aber es gab zu diesem Zeitpunkt natürlich auch schon sagen wir mal, eine Veränderung in der Wahrnehmung von Humor. Manche Sachen waren natürlich 90er-Jahre-Humor, irgendwelche Dad-Jokes oder so, das habe ich dann auch schon dort verändert und verbessert. Und Rechtschreibreform auch, das war mir auch wichtig, weil ich leide schon ein bisschen drunter, wenn man alte Rechtschreibung liest und hat da irgendwie Doppel-S und denkt sich, ja, das ist aber, das muss doch anders sein. Aber, oder, ja, dann hatte ich noch das Gefühl, dass dieses Kapitel Instrumentaltechnik, Spieltechnik, Tonbildung noch nicht zu Wort kam. Und da wollte ich eben nochmal den Finger ganz deutlich drauf richten und sagen, bei allem, was ihr da tut und Saiten, also und Single Note spielen und Melodik und denkt dran zu dämpfen, denkt dran, ein korrektes Vibrato zu machen, eine korrekte Handhaltung. Da kommen, glaube ich, schon wichtige Themen zur Sprache. Wenn ihr mal die Gelegenheit habt, in das Rote Buch reinzuschauen, das ist schon sinnvoll. Jetzt nicht, wenn man so spielt wie ihr. Da trage ich Eulen nach Athen, das ist klar. Aber
Ja,
vielleicht für
man kann immer was lernen. Immer.
einen Schüler, für den Schüler, der einfach sagt, ja, wie geht denn das genau? Wie sieht denn das aus? Wo tut denn der das Spektrum hin? Das ist da, glaube ich, ganz gut beschrieben und soll auch Aufmerksamkeit wecken und eine Wertigkeit auf das Thema lenken, dass man sagt, es ist wichtig zu dämpfen, es ist wichtig, ein korrektes Vibrato zu machen, ein korrektes Saitenziehen, Intonation und so. Das
Du hast
war
auch
ein Kapitel, was mir
Auch
gefehlt hat.
sehr, sehr wichtig, auch für mich zu wissen, weil ich hätte nie gedacht, dass jetzt diese rote Edition, ich habe die schon mal gesehen, aber ich dachte dann, ja, ist dann einfach nur anderes Cover. Das gibt es ja auch in Gitarrenbücher, die das machen, ne?
Ja.
Neuauflage, einfach nur ein neues Cover
Nee,
und.
das hätte ich schäbig gefunden. Das glaube
Ah,
ich,
ja, okay, gut.
das sollte tatsächlich, und es war viel Arbeit, es war eine sehr intensive Arbeit, die wir da geleistet haben. Und bin stolz drauf, weil ich das Gefühl habe, das Buch hat gewonnen. Nochmal in der Absicht, es leichter zu machen. Also nochmal sozusagen Ballast abzuwerfen. Dafür ist die Marginal. Textmenge ist die gleiche geblieben, da eben durch das Kapitel sogar noch mehr reingekommen. Also wir haben nichts rausgeschmissen, aber es ist eben in der Wahrnehmung leichter geworden. So hoffe ich.
Sehr schön. Also alle, die das Buch noch nicht haben, spätestens jetzt
Oh.
bestellen.
Danke vielmals. Danke.
Ja, wie hast du denn dann weitergemacht oder wo stehst du jetzt? Was steht an? Hast du irgendwelche Projekte, die du begleitest oder Ideen?
Ich habe mit einem Kollegen einen Röhrenverstärker entwickelt, der jetzt von der Schaltung her fertig ist. Es ist ein Handwired. Da liegt mir sehr am Herzen, was die Spielbarkeit anbelangt, das Ansprechverhalten. Und da haben wir sehr viel Aufmerksamkeit reingesteckt. Es ist keine Platine, es ist auch der Einschlagweg. Es ist eine pure Röhrentechnik. Vier Personen haben das bis jetzt getestet, deren Urteil ich schätze. Wir kommen sehr gut weg. Ich bin so vorsichtig, das zu sagen. Habe das mal bei ein paar Workshops verwendet. Bin sehr stolz auf das, was wir erreicht haben. Ich glaube, das ist etwas, was man tun darf. Manchmal sagt man ja, warum jetzt schon wieder so ein Ding? Jeder Typ und seine Oma haben Röhrenverstärker entwickelt. Was soll das? Aber da, glaube ich, ist etwas passiert, was die Erwartungshaltung übertrifft. Und dann werden wir sehen, was die Zeit bringt, wenn er erhältlich ist. Es dauert noch. Ich meine, wir haben 3D-Drucker am Start, um die Knöpfe zu entwickeln, weil wir eben auch Pull-Knöpfe haben. Und da habe ich gesagt, das darf nicht sein mit normalen Knöpfen. Rutsche ich ab und ich will auch keine Knöpfe, die ich beim Berühren unter Umständen verstelle. Da haben wir also sehr viel gearbeitet, bis hin eben zu solchen Sachen. Gestaltung der Knöpfe, haptische Gestaltung. Wir gehen also wahnsinnig in die Tiefe, was alle Elemente, die man vielleicht sonst eher übersieht, anbelangt. Und der muss, wenn er rauskommt, eben so sein, dass ich sage, ich will nichts mehr ändern. Ein bisschen wie das
Cool.
Buch damals, wo ich auch das Gefühl hatte, nein, es ist gut. CD dasselbe, es hat funktioniert. Ich will da jetzt nichts mehr rumkritteln. Das war so immer mein Wunsch im Leben. Wenn man was rausbringt, dass man sagt, gut, ich habe es zu Ende gebracht, ich bin zufrieden. Und so soll es dann sein.
Ist ja aber was ganz anderes. Also hätte ich jetzt auch gar nicht mit gerechnet, dass du jetzt mit einem eigenen Röhrenverstärker um die Ecke kommst.
Nee, hätte ich
Ja,
jetzt
weil
auch nicht mit gerechnet.
ich habe Röhrenverstärker, ich habe ja abgebaut 2021, extrem viel verkauft. Ich habe über die Jahre sehr, sehr viele, ich war besessen vom Verstärker, sehr viele Verstärker besessen und habe bei allen Verstärkern immer diese unterschiedlichen Schwerpunkte gesehen, Klangverhalten, Lautstärke, wie klingt er, wenn er leise ist, da sind wir auch sehr hinterher gewesen, dass er im leisen Betrieb wirklich glaubwürdig klingt. Und habe dann über die Jahre eben festgestellt, immer ist irgendetwas, was ich gerne verbessern würde. Und dann schraubt man hier und dann geht wieder das ein bisschen Bach runter, dann möchte man einen besseren Clean Sound, dann ist aber das Attack-Verhalten anders. Und Das alles ist jetzt eigentlich in diesen einen Verstärker eingeflossen. Und Verstärker heißt In Vivo Amplification, Überraschung. Ja, und dann wollen wir mal sehen, was draus wird. Aber für uns war interessant, wir haben auch Platineneinschleifwege getestet. Wir haben also alles getestet und sind zum Schluss bei einem Verstärker gelandet, der handwired und ist und keine einzige Platine verwendet. Das ist tatsächlich klangaktiv. Und ja, das, der ist irgendwann dann zum
Sehr Testen. Interessant.
Wird man ja sehen, was die Wahrnehmung davon ist.
Jetzt hat sich, um nochmal wieder auf deine pädagogische Arbeit zurückzukommen, in den letzten 30 Jahren ja auch ein bisschen was getan in dem pädagogischen Umfeld, vor allem was die, ich sag mal, das Medium angeht. Jetzt ist ja, ich lebe ja von YouTube quasi und von dem ganzen Social Media Kram. Wie bist du denn dazu eingestellt oder wie hat sich das für dich auch mit verändert, die Pädagogik in den letzten Jahren, vor allem seitdem es YouTube und die ganzen sozialen Medien gibt?
Ich habe es in der A-Team gemerkt über die Zeit, in der diese Schule lief, dass die späten Jahre, die letzten, glaube ich, waren 2000, letzte Kurs 13, glaube ich, da begann schon die Aufmerksamkeitsspanne abzunehmen. Das heißt, die Dauer, in der man in dem Thema verweilen konnte, war schon spürbar reduziert. Das ist jetzt überhaupt keine Kritik, denn ich bin genauso davon betroffen. Mein Leben ist auch schneller getaktet. Ich bin in einer höheren Frequenz einfach, wenn man so will, gefangen, weil meine Aufmerksamkeit sich anders ordnet. Und in der Schule fiel eben auf, dass auch die Leute schon mit dem iPad da saßen, parallel auf YouTube irgendwas geguckt haben, was ich da erzähle. Ich war damals noch gut, sagen wir mal, gut dabei und war ein sehr gutes Verhältnis. Ich kann mir vorstellen, dass die Jahre später für Lehrer noch schwieriger wurden, weil dort ist es wirklich so, dass man ständig gegen Meinungen aus dem Netz anrennen muss. Teilweise. Ja, dann merke ich gerade, dann bin ich auch froh, dass ich da nicht mehr betroffen war, weil ich hatte schon die Tendenz gespürt, dass Schüler mit Theorien aus dem Netz kommen und in der Realität unter Umständen einen Clash erleben und sagen, bei dir funktioniert es gar nicht so, wie ich es mir vorstelle. Und dann stellt man eben im Gespräch fest, ja, aber das, was ich dir zeige, ist die Realität. So wirst du spielen, wenn du draußen bist. Ich hatte ja kürzlich so einen kurzen Beitrag in meinen Videos auf YouTube. Da ging es um Lautstärke und Attitude. Und das Interessante war, dass ich so viel Zuspruch bekommen habe, weil Leute sich dabei ertappt gefühlt haben, eine Welt betreten zu haben, die unrealistisch ist. Es klingt einfach unglaublich verlockend, wie gut ich auf YouTube was präsentieren kann, wie gut ich zu YouTube spielen kann, wie gemütlich es zu Hause ist, wie geil ich klinge und wie grausam und furchtbar und humorlos und bösartig die Welt draußen ist, wie gemein Gitarrenverstärker sein können, wie fies Gitarrenkabel sein können, wie gemein Raumklang sein kann. Also ich sage es jetzt mal überspitzt. Und das ist, glaube ich, das große Problem jetzt, dass man diese beiden Welten zusammenbringen muss. Den Komfort, den man zu Hause hat, dieses Hero-Gefühl, das ich habe bei geringer Lautstärke und es läuft und ich habe Legato und alles super cool. Und draußen ist es plötzlich bockelig und Frequenzen werden gefressen und die Gitarre tut nicht, was sie soll. Daran muss man sicher jetzt im Moment stark arbeiten. Wie bringt man das realistisch zusammen? Und da, glaube ich, ist pädagogisch auch einiges zu tun.
Ja, interessanter Punkt. Weil ich zum einen, bevor, wenn ich jetzt Workshops zum Beispiel gebe, dann, ich meine, da bin ich auch viel mit sowas konfrontiert, dann sage ich auch immer erstmal oder versuche den Leuten zu zeigen, wie man mit verschiedenen Meinungen überhaupt umgeht und wie man selber halt findet für sich, okay, es gibt verschiedene Meinungen, wie finde ich für mich die richtige, dass die Leute das für sich zum einen selber mal entscheiden können, weil viele Leute sind ganz schön faul geworden und lieben es, wenn sie Meinungen auf dem Silbertablett bekommen und sagen, okay, wenn der das so sagt, dann mache ich das genauso. aber auch die interessant, was du gesagt hast mit dem Vergleich zwischen live und
ich glaube, das ist traumatisch, weil es bei fast allen Leuten, deswegen verwende ich öfter den Ausdruck Angst, bei fast allen Leuten eine Katastrophe auslöst. Dieses zu Hause funktioniert alles, ich weiß, wie es klingt, welche Gitarre wo und was tut. Und live, das sind diese berühmten Blues-Sessions, die Leute haben den Verstärker noch nie gespielt, stehen plötzlich über ihrem Verstärker. Normalerweise haben sie ihn zu Hause, was weiß ich, in Kopfhöhe. Jetzt stehen sie, das kommt noch dazu, meistens sitzen sie zu Hause hier, Also viele Faktoren kommen plötzlich in so ein Schreckensszenario rein. Der Amp bläst unter den Beinen durch. Ich höre ihn nicht. Ich höre ihn nicht. Ich höre plötzlich nur die Becken vom Schlagzeuger. Das muss man mal erlebt haben.
Das muss man erlebt
Stress,
haben,
ja, unter Stress. Und wie funktioniere ich dann?
Ja.
Und ich deswegen immer, ich sage das auch zu meinen Schülern, Banderfahrung so früh wie möglich. Auch wenn man noch nicht besonders gut spielt, immer sofort.
100%. 100%, ja.
Weil ich finde, das ist wirklich ein sehr spannendes Thema, weil es ja bei uns so ein bisschen, ich würde sagen, ich behaupte jetzt mal ein bisschen andersrum ist, weil wir es halt gewohnt sind, von der Live-Situation zu kommen. Ja. Ich meine, bevor ich mit Social Media angefangen habe, ich habe auch Jazz studiert, Bands gespielt
und den ganzen Kram,
viel live gespielt. Und ich finde zum Beispiel, sobald hier diese Kameras an sind, ist bei mir das Spielgefühl, ist alles, was ich kann, 20% schlechter gefühlt.
Ja, weil das ist bei mir auch.
Direkt Feedback hat und direkt sagen kann, nee, ich breche jetzt ab den Take und mache nochmal neu.
Das geht. Aber ich finde das toll. Ich finde es toll, dass du das sagst. Ich bin komplett bei dir. Mir geht's genauso. Ich habe auch das Gefühl, ich habe auch nicht mehr dieses Raumfeedback. Ich bin jetzt alleine im Raum, soll mich selber stimulieren. Mir fehlt
beobachtet.
Ja, mir fehlt eine echte Audience.
Ja. Das macht so viel aus, echte Menschen vor sich zu haben. Man wird so viel entspannter und irgendwie ist das Adrenalin, das ist was ganz anderes.
100%.
Ich habe einmal einen Zoom-Workshop gegeben vor 100 Leuten, aber ich habe in diese Kamera geguckt und keine 100 Leute gesehen. Das war so merkwürdig.
Das war
wirklich strange. Aber so ist es halt heutzutage, so muss man sich dran arbeiten. Aber genau andersrum das auch erfahren halt, ja.
Das ist jetzt so wertvoll, wenn jemand zuhört, der vielleicht überlegt, was kann er als nächstes tun und mit ein paar Leuten sich zusammentun. Zu wissen, da kommt was auf mich zu, was erstmal nicht so angenehm ist, ist ja schon mal die halbe Miete. Die Leute gehen ja mit dem Gefühl, ich kann Gitarre spielen wie ein Gott und es ist alles groovy, gehen da raus, stecken ein und dann ist natürlich die Katastrophe umso größer. Das kann so weit gehen, dass die nie mehr live spielen, weil sie sagen, das war das Schlimmste, was ich hier erlebt habe. Und ich erinnere mich einfach, der Begriff Angst ist ja sehr eng verknüpft mit Prüfungsangst. Und Prüfungsangst ist wiederum eng verknüpft mit Vorspielen, mit Live-Spielen. Das ist jetzt ein Prozess, der, oh mein Gott, jetzt werde ich überprüft, jetzt werde ich bloßgestellt, jetzt wird mein Wert bestimmt. Also da muss ich vorbereitet sein, dass mir das nicht einen größeren Schaden verursacht. Und das ist sicher, weil du gefragt hast, was hat sich geändert. Das ist der eine Teil mit Social Media. Der andere Teil ist das, was ich ganz am Anfang gesagt habe, Know-how versus Know-why. Und ich kriege heute Know-how wirklich in den Hals gerammt. Ich kann gar nicht mehr sagen, ich kriege heute Know-how in einer Masse präsentiert, die kann ich nicht mehr bewältigen. Mhm. Und die einzige Richtschnur, die ich noch habe, ist der Sinn. Was wird daraus werden, wenn ich mich damit befasse? Was werde ich gewinnen? Also das ist dann das Know-why. Why should I learn it? Why should I care? Why should I do it? Dann habe ich irgendwann dieses Gefühl, ach, dafür tue ich das. Und ich glaube, wir sind dafür da, Know-why zu erklären. Mhm. Das ist unsere neue Aufgabe. Das Know-how, das läuft durch uns durch, das channeln wir einfach. Ja. Das müssen wir channeln. Wir sagen, da gibt es Kirchentonleitern, da gibt es Fingersätze, Spieltechniken. Wir zapfen ja nur den großen Äther an. Also ganz ehrlich, wir erfinden natürlich nichts Neues. Wir sortieren es. Da beginnt schon unsere Arbeit. Wir limitieren es, auch eine tolle Aufgabe, die wir leisten. Wir limitieren die Masse und dann sagen wir, das wird dein Benefit sein. Das wird deine Freude sein, dein Spaß am Gitarre spielen, wenn du das und das tust. Und ich glaube, da sind wir die neuen Lehrgötter, die einfach diese Energie fortsetzen.
Wow. Ja, da
sprichst du gesagt,
das echt schön an. Also es inspiriert gerade sehr, weil das stimmt. Das Know-why, das ist auch sehr, sehr wichtig. Das regt mich gerade zum Nachdenken an.
Ach, schön, wunderbar. Und dazu, ich glaube, dazu kommt noch, und da sind wir, ich merke, wir drei sowieso auf derselben Wellenlänge, das hat auch mit Liebe zu tun. Und damit meine ich einerseits für Gitarre, für Musik. Und
total.
Auf der anderen Seite aber auch für die Leute, die sich den Abend freiräumen, die Geld bezahlen, die weiß Gott woher fahren. Ich muss doch da, bitte entschuldigen Ausdruck, Liebe kann man natürlich mir um die Ohren hauen und sagen, der Typ ist weird. Aber ich bin nicht weird, sondern ich muss doch eine gewisse Liebe für Leute aufbringen, die sagen, ich bin jetzt im Extremfall aus Dänemark angeflogen oder ich komme aus Gießen oder ich komme aus Linz oder ich komme an der Schule. Und dann sitze ich immer, wenn der Kurs begonnen hat, saß ich immer da und dachte immer, oh mein Gott, die sind wegen dir hier. So, und was machst du jetzt angemessen? Dem angemessen, was die dir entgegengebracht haben. Ja. Und das war natürlich die Bombe für mich, weil ich immer dachte, wow, jetzt bist du dran. Jetzt musst du das ausgleichen. Die haben quasi, die sind jetzt hier und du bist da unten. Jetzt bist du da hoch. So habe ich das immer empfunden. Ja. Wirklich sehr und natürlich, wie gesagt, Liebe für Gitarre, Liebe für Musik, für Verstärker, für Sound. Ich sehe da hinten die Verstärker stehen, die Gitarren stehen und es packt mich sofort. Ich möchte dahinter gehen und ich einfach alles aus dem Regal zerren. Das ist einfach so. Ich meine, ich habe ja noch eine liebe Frau, die mich nicht bremst, sondern unterstützt und deswegen kann ich das ausleben. Hier ist ja auch die Bude voll und hier hängt an jeder Wand alles. Es ist wunderbar.
Ja, sehr schön.
Total.
Wunderbar, lieber Abi, war auch dieses Gespräch, was wir jetzt heute hatten.
Ja, sehr inspirierend auch mal wieder.
Super inspirierend, super, super schön auch das von deiner Seite zu hören. Wir bedanken uns sehr, 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 dass du bei uns zu Gast warst und mal ein bisschen ausführlicher über dein Werk und dein Schaffen in Vivo,
oh Gott.
Bald in Vivo Amplification
sprechen. Ja, ja, ja.
Wo findet man mehr von dir? Jetzt für die Zuhörer, die dich jetzt zum ersten Mal miterleben und denken, oh, das klang jetzt nett und sympathisch, da würde ich gern mehr von erfahren. Wo gibt es denn mehr von dir?
Also YouTube, leider Gottes, es gibt die King of Heart, die ist auf Spotify, im Prinzip auf den ganzen Streaming-Plattformen. Man kann sie noch gelegentlich irgendwo kaufen, allerdings offiziell nicht mehr verlegt. Es gibt das Buch, es gibt natürlich die YouTube-Videos, die ich gemacht habe, ältere, neuere, es gibt die deutsche Nationalhymne, es gibt alles mögliche Sachen, die da herumturnen. Ich spiele im Moment leider nicht live, das will ich wieder. Ich habe auch gerade jetzt ein Gespräch geführt mit jemand. Das ist so das nächste große Kapitel. Ich habe in den letzten Jahren oder in den letzten 12 Jahren auch sehr viel für die Industrie gearbeitet, habe ja nebenbei noch eine Firma, die natürlich auch dann dazu geführt hat, dass ich jetzt diesen Amp selber bauen will. Das reizt mich natürlich auch. Aber die Musik ist auf King of Heart. Jazz Machine habe ich gemacht, 2 Alben. Jazz Machine Moon Groove und Jazz Machine Radio. Auch interessant, sehr unterschiedliche Sounds. Und dann hoffe ich einfach vielleicht bald auch live. Cool. Und natürlich, was ihr mir bietet, ist natürlich wirklich die wunderbare Gelegenheit, auch mal ein paar Gedanken loszuwerden und das auch selbst erklären zu können, was manchmal noch gar nicht so geordnet im Kopf herumgeturnt ist. Und da bin ich euch unendlich dankbar dafür und freue mich wirklich sehr über das Gespräch und eure Plattform.
Danke, danke.
Ja, wir uns auch.
Ja. Freuen würden wir uns natürlich auch, wenn unsere Zuhörer, nachdem sie diese Folge gehört haben, auf alle Fälle als allererstes sich das Buch holen, in Vivo Guitar, weil das ist eine Empfehlung von mir und von Fabian.
Am besten beide Editionen.
Genau. Ich glaube, man braucht nur eine.
Sehr, sehr zu empfehlen. Vor allem für alle, die Probleme mit Theorie haben und mit dem Wissen aufs Musikalische umzusetzen. Sehr zu empfehlen. Und dann freuen wir uns natürlich, wenn ihr, nachdem ihr das Buch gekauft habt, auch auf Spotify und iTunes gebt und eine 5-Sterne-Review hinterlässt, einen netten Kommentar schreibt und uns weiter natürlich abonniert und folgt. Denn ich würde sagen, damit haben wir es. Ich wünsche euch allen viel Spaß beim Üben und auf bis zur nächsten Folge. Auf Wiederhören.
Bis dann. Ciao.
Lieben Dank.